Herzlich willkommen zum 7. FarmUp Talk, der Podcast von Mein Hof, mein Weg als Inspiration für die FarmUp-Szene in Österreich. Wir beschäftigen uns mit Themen, welche die zukünftige Land- und Forstwirtschaft betreffen. Mein Name ist Peter Stachel, Innovationsberater für die Landwirtschaftskammer Steiermark, und ich spreche heute mit Dr. René Rehorska und Professor Dr. Simon Berner über Chancen und Trends pflanzlicher Proteine für die Landwirtschaft und die Konsumgesellschaft. René Rehorska studierte Pflanzenwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz, wo er sich mit sekundären Pflanzenstoffen invasiver Pflanzenarten beschäftigte. Er lehrt und forscht seit 2016 an der FH Joanneum Graz am Studiengang Nachhaltiges Lebensmittelmanagement. Dort beschäftigt er sich mit brauwissenschaftlichen Fragestellungen sowie mit alternativen und nachhaltigen Proteinquellen für die Erzeugung von Futter und Lebensmitteln. Simon Berner ist Lebensmitteltechnologe und Zukunftsforscher. Nach langjähriger Tätigkeit in der Wirtschaft und Strategieberatung lehrt und forscht er derzeit an der FH Joanneum in Graz zu nachhaltigen Technologien und Innovationen im Lebensmittelsektor. Ergänzend beforscht er systemwissenschaftlich die Möglichkeiten und Chancen eines Wandels hin zu zukunftssicheren Lebensmittelsystemen. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, grüß Gott.
Unser Thema heute, pflanzliche Proteine. Der Trend zu pflanzlichen Proteinen verzeichnet ja weltweit einen Anstieg, getrieben von verschiedenen Faktoren, die zunehmend eine wichtige Rolle spielen. Dies beeinflusst nicht nur individuelle Essgewohnheiten, sondern auch die Produktentwicklung und die Strategien der Lebensmittelindustrie. Wir beleuchten heute in dieser Folge potenzielle Chancen beim Thema pflanzliche Proteine für die Landwirtschaft, sprechen über Konsumtrends und versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich möchte gleich mit Herrn Rehorska beginnen. Und zwar, wenn man pflanzliche Proteine hört, hat man ein großes Bild im Kopf. Vielleicht kann man es konkretisieren. Was sind eigentlich pflanzliche Proteine, beziehungsweise welche Pflanzen sind proteinreich?
Natürlich ist es so, dass das Erste, das da sofort vor dem geistigen Auge erscheint, sind Körner, Leguminosen, die üblichen Verdächtigen, eben Soja, Ackerbohne etc. Aber abgesehen jetzt von den Körnerleguminosen gibt es natürlich auch weitere Feldfrüchte, die proteinreich sind, wo man nicht sofort dran denken würde. Da gehören auch einige Ölsaaten dazu, beispielsweise der steirische Ölkürbis. Betrachtet man jetzt so einen Kürbissamen, kann der durchaus so weit jenseits der 30% Proteingehalt haben. Davon abgesehen kommt auch noch Getreide dazu, beispielsweise Weichweizen, wo man jetzt von einem Proteinanteil, dort ist es aber eher unerwünscht, einen zu hohen Proteinanteil zu haben, also jenseits der 10% liegt.
Bei all diesen Pflanzensorten, die Sie jetzt genannt haben, welche sind da geeignet für österreichische Verhältnisse, für die Bodenbeschaffenheit?
Wir sind ja in Österreich sehr gesegnet mit unseren Bodentypen. Am häufigsten vorkommende Braunerdeböden, die bieten das Potenzial für den Anbau von einer sehr großen Bandbreite an verschiedensten Nutzpflanzen. Ich spreche nicht nur für die üblichen Anbaugebiete Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland, kommen eigentlich fast alle dieser Nutzpflanzen in Frage. Da muss man natürlich dann auch wieder in Betracht ziehen, klimatische, mikroklimatische Bedingungen, andere Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen, Staunässe eventuell, das zu berücksichtigen. Aber da gibt es ja auch sehr gute Möglichkeiten, das zu tun, wie den digitalen Bodenatlas, der eine Möglichkeit bietet, sich sehr schnell und umfassend, ohne das Haus zu verlassen, über den Bodentyp vor Ort zu informieren.
Herr Berner, Sie beschäftigen sich ja als Zukunftsforscher und Wissenschaftler natürlich auch mit diesen Themen, wo quasi die Reise hingeht, mit der wir uns noch beschäftigen werden, auch später. Eine Einstiegsfrage für Sie. Wenn man pflanzlich hört, denkt man jetzt allgemein, okay, ist nachhaltig, man hat Attribute, die man mit pflanzlich und pflanzlicher Ernährung verbindet. Ist jetzt pflanzlich gleichzusetzen mit nachhaltig und regional?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also der Begriff der Nachhaltigkeit, der ist ja in den letzten Jahren sehr positiv belegt. Und ich denke, das ist auch ein extrem wichtiges Thema, weil es letztlich eben darum geht, was in Zukunft sein wird. Wo wird die Reise hingehen für unsere Kinder? Was werden die noch haben? Auf welche Ressourcen werden die zurückgreifen können? Also es ist ein sehr komplexes Thema, die Nachhaltigkeit. Und es ist schwierig zu sagen, irgendetwas ist per se einfach nachhaltig. Es sind so viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind, wenn etwas wirklich nachhaltig sein muss. Das sind auch soziale, ökologische, ökonomische, wie wir wissen. Wir beschäftigen uns an der FAU Ioanneum viel damit, wie man zum Beispiel mit Insekten auch nachhaltig Protein erzeugen kann. Und wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, ja, man kann das machen. Man kann es aber auch so machen, dass es nicht nachhaltig ist. Also wenn es wirklich nachhaltig sein soll, muss man schon im Detail anschauen, wo kommen die Sachen her, was haben die für einen Fußabdruck, welche Ressourcen braucht es. Also generell sowas zu sagen, ist es schwierig.
Ich möchte auch mal auch zum Herrn Abehorska überschwenken, und zwar nochmal zu den Pflanzensorten. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte so viel wie möglich Pflanzensorten in Österreich haben, eine große Vielfalt, dann ist es ja auch, um nachhaltig zu sein, dann geht es ja auch um spezielle Züchtungen, die es in der Zukunft geben wird. Gibt es hier in der Wissenschaft Möglichkeiten oder gibt es hier Bestrebungen, hier neue Züchtungen mit höherem Proteingehalt?
Diese Bestrebungen gibt es natürlich. Generell ist es immer eine Kompromissgeschichte. Das Optimum wäre hohe Hektarerträge, hohe Resistenz, schnelle Reifung. Das wäre natürlich das Optimum. Schließt sich einander aus, also hohe Resistenz gegenüber bestimmten Phytopathogenen, also pflanzlichen Krankheitserregern, bedingt gleichzeitig auch meistens geringere Hektarerträge, weil die Pflanze die Energie eben in die Resistenz steckt und das büßt man dann beim Hektarertrag ein. Ein weiteres Thema ist es natürlich, bei Pflanzen Züchtungen in die Richtung zu treiben, dass eine vermehrte Resistenz gegenüber Trockenstress, Wasserstress, Hitzestress vorliegt, weil es die Pflanzen einfach robuster gegen immer volatiler werdende Umwelteinflüsse macht.
Herr Berner, eine Frage an Sie auch, was den Markt betrifft. Jetzt haben wir einerseits Züchtungen, Pflanzensorten besprochen. Das, was ich quasi anbaue in der Urproduktion, braucht ja ein Gegenüber, braucht ja einen Bedarf, einen Trend in der Gesellschaft, also einen Konsumenten, eine Konsumentin. Wie sehen Sie hier die Marktchancen für den Bereich pflanzliche Proteine?
Ja, generell sieht man in den letzten Jahren, dass es im Bereich der tierischen Lebensmittel eine Stagnation gibt. Das heißt, da ist teilweise sogar ein gewisser Rückgang an den Verbrauchszahlen zu beobachten. Und man sieht parallel dazu schon, dass Märkte entstehen, wo man Produkte verkauft, die jetzt Fleisch ersetzen sollen, Fleisch imitieren sollen. Also grundsätzlich gibt es da sicher Potenziale. Und wir befassen uns bei uns an der FAU Ioanneum auch viel mit der Produktentwicklung in dem Bereich. Wir zielen da jetzt weniger darauf ab, direkt Fleischimitate zu machen, sondern eher hochwertige, innovative Produkte zu entwickeln, die vielleicht ein ähnliches Nährstoffspektrum haben, aber jetzt nicht unbedingt direkt ein Imitat sind. Also ich denke, da liegen wirklich Potenziale, gerade auch wenn man jetzt regionale Erzeugerinnen und Erzeuger anschaut, dass die vielleicht mit pfiffigen Ideen da kommen und man kann dann gemeinsam ein Produkt entwickeln, das dann am Markt auch Potenziale hat. Ja.
Sie sprechen das schon an, nicht Imitate, also 1:1 Imitate oder Substitute auch von der Form und von dem Aussehen her zu imitieren. Wie tut sich da die Konsumentenseite? Also was will der Konsument? Also was sind die Bedürfnisse, die Bedarfe der Konsumgesellschaft?
Ja, man sieht schon, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher Imitate wollen, dass das möglichst genauso aussieht wie das Fleisch. Das hat natürlich auch seinen Preis. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich will jetzt irgendein Protein genauso strukturieren, wie das jetzt das Fleisch war, dann hat das natürlich seinen Preis. Ich muss da mit Geschmacksstoffen arbeiten vielleicht, damit es schmeckt wie Fleisch. Ich muss das vielleicht strukturieren, da brauche ich vielleicht einen Extruder, also verfahrenstechnische Möglichkeiten, die nicht sehr einfach sind und nicht sehr billig. Das hat auch alles seinen Preis. Und da ist es spannend zu beobachten, dass die Konsumierenden das dann auch oft auch ablehnen. Dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht Lebensmittel, die so hochprozessiert sind, wir wollen nicht viel Inhaltsstoffe, es soll aber trotzdem dies und das alles erfüllen. Also das ist durchaus eine Herausforderung. Ich glaube, man kann da trotzdem versuchen, dass man mit Argumenten wie Regionalität und dass die nachhaltig sind, durchaus Produkte entwickeln, die gute Potenziale sind, die aber auch kleineren Erzeugerinnen und Landwirten die Möglichkeit geben, da im Markt auch wirklich ihre Produkte an den Mann zu bringen und an die Frau. Und trotzdem vielleicht auch gute Wertschöpfung bei der Urproduktion dann haben. Also dass man sagt, okay, man kann diese neuen Produkte vielleicht auch dezentral, regional entwickeln und dann auch herstellen, sodass man da einfach resiliente Lebensmittelsysteme schafft, die eine Wertschöpfung bei den Landwirtinnen und den kleinen Erzeugern auch erzeugt. Ja.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Trend, dass Imitate nicht unbedingt jeder Manns oder jeder Frau Sache ist, weil eben zu viel Aufwand, zu viel Prozessaufwand betrieben werden muss, um ein ähnliches oder identisches Aussehen von den herkömmlichen Lebensmitteln zu generieren. Also sehen Sie da eine Chance, dass man auch mit eigenen pflanzlichen Proteinen hier eine Wertschöpfung generieren kann?
Ich denke schon, dass das eine Alternative ist. Ich meine, diese neuen Produkte, die haben in den letzten Jahren natürlich eine hohe Wachstumsrate gehabt. Das hat es davor gar nicht gegeben. Dadurch haben wir natürlich schnell mal eine hohe Wachstumsrate. Aber ich glaube, also Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Das heißt, man will natürlich nicht so leicht loslassen von dem Verhalten. Man hat das als Kind gegessen, da hängt ja ganz viel Emotion und so mit drin. Also natürlich, Menschen ändern nicht so einfach mal ihr ganzes Konsumverhalten. Deswegen sind so Imitate oder Ersatzprodukte sicher interessant. Aber ich glaube, auf Dauer muss man da wirklich schauen, dass man ganz neue Produkte macht, die das abbilden, was man da vor Ort hat und damit spannende regionale Produkte entwickelt, wo eben auch genug Wertschöpfung bei den Produzierenden bleibt dann.
Wir haben jetzt über eine Produktvielfalt gesprochen, also eine abwechslungsreiche Ernährung. Wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen? Immer etwas gefährlich, aber wir versuchen trotzdem, also Trends für die Zukunft zu besprechen. Wird es dann nur mehr pflanzliche oder Imitate geben? Wird diese Reise dorthin gehen? Oder wie wird die Gesellschaft funktionieren? Oder wo wird sie hingreifen, die Konsumgesellschaft?
Naja, ich glaube, generell neigt man oft dazu, dass irgendein neues Thema sehr stark betont wird. Das sieht man in vielen Bereichen, wo es Innovationen gibt. Ich glaube, letztlich ist die Nachhaltigkeit viel bunter. Also eine nachhaltige Welt, die ist, ich sage immer, das ist wie ein Puzzle, da gibt es sehr viele Bestandteile und da werden ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal gar kein Fleisch mehr essen oder sowas, das halte ich nicht für realistisch. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt, was dann alles dominiert und es ist auch nicht organisch. Ich glaube, gesund ist es, wenn man eine gesunde Vielfalt hat, die ausgeglichen ist und das hat dann viele Aspekte. Da haben viele Dinge ihren Platz und da können viele neue Dinge mit reinkommen und insofern, natürlich ist, wir sind alle keine Hellseher, es können sich global Dinge ändern, das dann einen riesen Einfluss auf uns hat. Wir sind in einer globalen Welt und wenn da irgendwo am anderen Ende der Welt was Gröberes passiert, dann kann das einen riesen Einfluss haben. Wenn wir irgendwelche Rohstoffe nicht mehr bekommen und wir haben ja jetzt nicht alles in beliebiger Menge hier vor Ort, kann das eine riesen Auswirkung haben. Und deswegen denke ich, wenn wir uns breit aufstellen und nachhaltig, dann ist es zum Nutzen der Erzeugerinnen und Erzeuger und letztlich auch zum Nutzen der Konsumierenden.
Genau, also die Diversifizierung und gerade auch die Möglichkeit, kleinere Verarbeitungseinheiten in die Regionen zu bringen, bieten riesige Chancen und Potenziale.
Herr Berner, wo sehen Sie Perspektiven für Landwirtinnen, die sich mit diesem Thema pflanzliche Proteine beschäftigen möchten?
Wir beschäftigen uns an der FH schwerpunktmäßig in den letzten Jahren mit der Frage, wie wir ein faires Lebensmittelsystem gestalten können. Haben da ein großes EU-Projekt und haben da einen Lebensmittelinnovationsinkubator, den wir betreiben. Und da versuchen wir auf verschiedenen Ebenen, diesen kleineren Strukturen zu helfen. Zum einen geht es darum, dass wir Vernetzungen schaffen. Auf der anderen Seite wollen wir denen verschiedene Informationen geben, die wichtig sein könnten. Ich sage jetzt mal, auch wenn es zum Beispiel um pflanzliche Proteine geht, gibt es spezielle Anforderungen. Wie kann ich daraus Produkte herstellen? Wie kann ich die bearbeiten, dass sie sicher sind? Da versuchen wir eben Wissen zu vermitteln. Und in der dritten Ebene gehen wir direkt hin und bieten ein Innovationscoaching an. Das heißt, wir entwickeln wirklich gemeinsam mit denen vor Ort am Produkt, an deren Produkt, mit deren Ideen ein physisches Produkt, das dann eben mit dem Ziel ist, dann so marktgerecht zu entwickeln. Und ich denke, da sehe ich ein großes Potenzial, dass man wirklich schaut, Unterstützung zu geben, dass man gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten, wir haben oft auch Start-ups, die einfach tolle Ideen haben, dass wir gemeinsam mit denen schauen, dass wir regional Produkte entwickeln, die dann regional eben vermarkten können, die deren Portfolio abrunden, sodass man da einfach eine gewisse Nähe auch schafft zwischen den Erzeugern und den Konsumierenden. Das muss nicht dreimal um die Welt gehen oder irgendwo herkommen. Ich glaube, da sind wir so gut aufgestellt, wie der Kollege schon gesagt hat, wir können sehr viel bei uns selber anbauen. Das passt gut zusammen, wenn man da die Ideen, die viele junge Menschen bei uns auch haben, wenn man das alles zusammenbaut, da sind wir einfach ein Riesenpotenzial da, uns regional gut aufzustellen und in einer turbulenten Zukunft, kann ja sein, dass die bewegt ist, wenn wir da selber uns gut versorgen können, sind wir resilient und das sollte dann. Das wäre so eine Perspektive, wie wir das sehen.
Herr Rehorska, wie sehen Sie hier die Perspektive für die Landwirtschaft?
Ich sehe da sehr, sehr gute Perspektiven, vor allem wenn man gemeinsam mit den Landwirten zusammen es schafft, dass man die Verarbeitungsmöglichkeiten erweitert, dann bietet es riesige Potenziale und Möglichkeiten, die man wirklich gut ausschöpfen kann dann. Und wir sind ja auch wirklich sehr bemüht, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer zusammen viel in dieses, in unser Innovationscoaching zu stecken. Und man merkt auch die Begeisterung aller Beteiligten, dass das sehr, sehr Fruchtbringendes ist.
Sehr geehrte Herren, herzlichen Dank für das informative Gespräch mit Ihnen. Herzlichen Dank.
Danke vielmals. Sehr
gerne. Danke.
Noch ein Hinweis: auf unserer Webseite www.meinhof-meinweg.at kann man die Aufzeichnung des Webinars Ideenacker zum Thema pflanzliche Proteine nachsehen. Zusätzlich bietet die Webseite eine Datenbank innovativer landwirtschaftlicher Betriebe, den Newsletter Trendradar, einen Ideencheck und die Kontaktliste der InnovationsberaterInnen in den Bundesländern, die beim Finden und Umsetzen von Ideen unterstützt und bis zum Geschäftsmodell begleitet. So, das war's. Wir verabschieden uns aus dem 7. Farm-Up-Talk. Danke fürs Dabeisein.